Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zwei Männer, die durch ihre Heimatstädte streifen und dabei nicht nur Gutes erleben. Davon erzählen die Bücher, die wir heute vorstellen. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Der Schriftsteller Kurt Drawert hat seine Jugend in Dresden verbracht. Mehr als 30 Jahre später kehrte er in die Stadt zurück und hat seine Eindrücke nun in dem Buch Dresden, die zweite Zeit verarbeitet. Im aktuellen Kurzroman von César Aira flaniert die Hauptfigur durch ihre Heimatstadt Buenos Aires. Aira, 1949 in einer argentinischen Kleinstadt geboren, ist einer der originellsten Autoren seines Landes und wohl auch darüber hinaus. Seine kurzen, knappen Texte sind handlungsarm, geheimnisvoll, resonierend und oft sehr komisch. Der Verlag Mattes und Seitz Berlin tut seit einigen Jahren viel dafür, diesen literarischen Sonderling auch für deutsche Leserinnen und Leser zugänglich zu machen und gibt eine Bibliothek César Aira heraus. Das aktuelle Buch ist Band 10 davon, 109 Seiten schmal, und es besticht schon durch sein Cover. Grellgrün, in der Mitte ein Cocker-Spaniel mit Mund-Nasen-Schutz. Aber auch der Inhalt von Die Wunderheilungen des Dr. Aira hat unseren Kritiker Dirk Fuhrig überzeugt.
Der Wunderheiler ist ein Schlafwandler. Sein Unterbewusstsein ertastet sich die Wirklichkeit im schachbrettartigen Koordinatensystem der argentinischen Hauptstadt.
Eines Tages fand sich Dr. Aira beim Morgengrauen flanierend auf einer von Bäumen gesäumten Straße eines Viertels von Buenos Aires wieder. Er litt unter einer Art Somnambulismus und es geschah nicht selten, dass er in fremden Nebenstraßen wieder zu Bewusstsein kam, die er in Wirklichkeit gut kannte, da sie allesamt gleich aussahen.
Diesen Dr. Aira muss man sich als eine Art Ritter von der traurigen Gestalt vorstellen. Er meandert so ziellos durch Buenos Aires wie einst sein berühmter Vorgänger durch die Windmühlen bestückte Mancha.
Sein Leben war das eines halb zerstreuten, halb aufmerksamen, halb ab- und halb anwesenden Spaziergängers, der sich in diesem Wechselspiel seine Kontinuität erschuf, will sagen, seinen Stil oder, mit anderen Worten und um den Kreis zu schließen, sein Leben.
Mit traumwandlerischer Sicherheit also kommt dieser knapp 50-jährige Flaneur durchs Leben und durch diese Geschichte, die von Fantasie und Wirklichkeit, der Macht der Einbildung und dem Wirken geheimer Mächte berichtet. Es bleibt völlig offen, wie die Umwelt darauf kommt, dass Dr. Aira ein Arzt mit magischen Kräften ist.
Tatsächlich hätte sich Dr. Aira mit dem Hinweis aus der Affäre ziehen können, es läge ein Irrtum vor, ein Missverständnis. Er sei doch Theoretiker, fast könne man sagen, ein Schriftsteller. Und dass alles, was ihn mit den Wunderheilungen verband, eine Art Metapher sei. Gleichzeitig war es aber auch keine Metapher, sondern real. Und in diesem Realitätscharakter lag ihre Wahrheit.
In César Airas Texten wimmelt es von Männern, die neben sich stehen. Argentiniens am ungewöhnlichsten schreibender Gegenwartsautor äußert sich fast ausschließlich in knapper, höchst kondensierter Form. Dutzende Kurzromane hat er veröffentlicht. Bei uns wurde er durch Der kleine buddhistische Mönch und Wie ich Nonne wurde bekannt. Aira wird vielfach mit Franz Kafka verglichen. Die Rätselhaftigkeit und das Ausgeliefertsein, das Gefühl, überwacht und verfolgt zu werden oder einfach nur Ratlosigkeit gegenüber den Zumutungen der Existenz. All das kommt in Airas umfangreichem Werk vor. Wenn der Vergleich zutrifft, dann ist er ein verschmitzt lachender, ein schmunzelnder, ein hochkomischer Kafka. Seine Sprache ist geprägt von einem leicht altertümelnden, karikierenden Unterton, den Christian Hansen in seiner Übersetzung sehr gut getroffen hat. Dass der Schriftsteller für seine Wunderheilerfigur den eigenen Namen gewählt hat, ist nicht ungewöhnlich. Herr Aira stolperte schon häufiger durch das Werk des Autors. Der Kaffeehausliterat César Aira, der im Stadtviertel Flores lebt, durch das auch Dr. Aira irrt, liebt das philosophische Raisonnement ebenso wie sein somnambuler Held.
Ein Wunder würde im Fall seines Eintretens die möglichen Welten in Bewegung setzen, da ja eine Unterbrechung der Kausalkette in der Wirklichkeit nicht eintreten konnte, ohne dass sich eine andere Kette herausbildete. Und mit ihr eine andere, andersartige Totalität. De facto war die Welt bloß eine, und daher rührte der unanfechtbare Einspruch gegen das Wunder.
So denkt der Wunderdoktor Aira vor sich hin bei seinem rastlosen Umherstreifen durch die Stadt. Ob er seine philosophischen oder pseudophilosophischen Schlussfolgerungen selbst begreift, bleibt in diesem surrealen Szenario offen.
Und tatsächlich, es gab keine Wunder, das konnte jeder, der ein bisschen gesunden Menschenverstand besaß, bestätigen. Wer wie Dr. Aira nicht einmal an Gott glaubte, konnte diesbezüglich nicht den geringsten Zweifel hegen. Dass es keine bereits geschehenen Wunder gab, hieß aber wohlgemerkt nicht, dass sie nicht geschehen könnten. Der Aberglaube, die Unwissenheit, die Leichtgläubigkeit bestanden darin, zu denken, Wunder könnten sich einfach so ereignen in der Natur. Sie zu erzeugen, herzustellen, als Artefakte oder noch besser, als Kunstwerke, war allerdings möglich.
Dem Künstler sind die Gesetze der Natur einerlei. Er schafft sich seine eigene Welt mit Hilfe seiner schöpferischen Kraft. Den Text, der jetzt auf Deutsch erscheint, hat César Aira bereits 1998 geschrieben. Damals sprach man noch lange nicht von Fake News. Aber genau darum geht es hier, um Wahrheit und Lüge und darum, wie sich die Wirklichkeit von ihrer Inszenierung unterscheiden lässt. Dr. Aira lebt in der realen Welt, die durch die Straßen und Häuser von Buenos Aires definiert ist. Doch was sich innerhalb dieser Kulisse abspielt, könnte eine Illusion sein. Ein Krimi oder eine Reality-Show. Der Protagonist wird in einen Krankenwagen gezerrt und in ein Hospital verschleppt, damit er Wunderheilungen vollbringe. Bei einem Superreichen, der im Endstadium an Krebs erkrankt ist, soll er seine Künste ebenfalls anwenden. In dessen Krankenzimmer ist jedoch alles hergerichtet wie an einem Filmset.
Es gab Stühle, Sessel, Tische, Bücherregale und eine beträchtliche Anzahl elektronischer Geräte. Obwohl sie das Auffälligste waren, dauerte es eine Weile, bis er zwei hochmoderne, auf Stative gepflanzte Fernsehkameras entdeckte, eine auf jeder Seite des Bettes, mit den entsprechenden Kameramännern, zwei jungen Leuten mit drahtlosen Kopfhörern. Zum selben Ensemble gehörten offensichtlich die eingeschalteten Scheinwerfer, an strategischen Punkten positionierte Mikrofone in großen, fellbezogenen Windkörben, schallschluckende Paneele und ein Toningenieur, der an der Wand vor einem Pult mit unzähligen Knöpfen saß.
Ist das versteckte Kamera, macht man sich lustig über den verzweifelten Helden? Ist das alles eine billige Farce? Dr. Aira wird es selbst nie ergründen, aber der Leser kann sich amüsieren über die heillose Verwirrung des armen Mannes, der es nicht schafft, die Wahrheit zu sagen, dass er nämlich gar kein Heiler ist. Und daher seine Rolle spielt, so verrückt es auch sein mag. Das Finale wirkt wie das einer Boulevardkomödie.
Äußerlich betrachtet, wenn man nicht wusste, worum es ging, ähnelte die angewandte Heilung einem Tanz ohne Musik und Rhythmus, einer Art Tanzakrobatik. Man musste zugeben, dass es reichlich schwachsinnig aussah. Er ähnelte einem Quixote, der unsichtbare Feinde mit Hieben traktierte. Paff! Er krachte gegen einen Stuhl und ging kopfüber und mit zappelnden Beinen zu Boden. Sein Scheitel hinterließ auf dem Teppich einen feuchten, runden Fleck.
Nach dieser Zirkusnummer ist der Mann mit den vermeintlichen Zauberkräften auf dem harten Boden der Realität angekommen. Um César Airas Literatur zu erfassen, muss man sich auf sein groteskes, mitunter albernes Spiel einlassen. Illusion und Wirklichkeit, die Weiten des Universums und die Fallstricke der Alltagsexistenz liegen dicht beieinander. Aira ist ein herrlich verschrobener Sprachkünstler, ein Wunderdoktor der humoristischen Literatur.
Sagt Dirk Fuhrig über César Aira. Christian Hansen hat das aktuelle Buch »Die Wunderheilungen des Dr. Aira« aus dem argentinischen Spanisch übersetzt. Es ist bei Mattes und Seitz Berlin erschienen, wie auch 9 weitere Kurzromane von César Aira. Dirk Fuhrigs Rezension können Sie im Netz nachlesen unter deutschlandfunk.de/büchermarkt. Der Schriftsteller Kurt Drawert sieht sich als deutsch-deutsches Spaltungsprodukt. Er wurde 1956 im brandenburgischen Henningsdorf geboren und lebte dann 33 Jahre lang im Osten. Genauso lange ist er aber nun auch schon im Westen Deutschlands zu Hause. 1987 debütierte Drawert als Autor mit dem Gedichtband »Zweite Inventur«. Er hat Lyrik, Prosa, Dramen und Essays veröffentlicht und leitet in Darmstadt das Zentrum für junge Literatur. Drawert ist mit vielen wichtigen Preisen geehrt worden, unter anderem mit dem Uwe-Jonsson-Preis, dem Ingeborg-Bachmann-Preis und dem Leonze-und-Lena-Preis. In seinem 1992 erschienenen Roman Spiegelland hat Kurt Drawert beschrieben, wie sich diese Spaltungserfahrungen, die sein Leben geprägt haben, in die Körper eingeschrieben haben. Von 1967 bis 1985 lebte Kurt Drawert in Dresden und in seinem aktuellen Buch Dresden, die zweite Zeit, erzählt er von seiner Wiederbegegnung mit der Stadt. Michael Opitz hat das Buch gelesen und geht zunächst auf einen früheren Titel ein.
In einem nach der Veröffentlichung seines Romans Spiegelland erschienenen Text bezeichnet Kurt Drawert diesen deutschen Monolog als ein für ihn besonders wichtiges Buch. Ich habe gelitten, als ich es schrieb, ich habe gelitten, als es erschienen war, und ich leide, wenn ich es lese oder gar vorlesen soll. Der von Verletzungen handelnde autobiografische Roman löste auch Verletzungen aus, denn Drawert machte öffentlich, worüber in seiner Familie nicht gesprochen wurde. Der Großvater hatte in seinem Lebenslauf seine nationalsozialistische Vergangenheit verschwiegen und Drawerts Vater, der davon wusste, hatte dieses Schweigen gebilligt. Beide Biografien basierten auf Lügen und von Drawert wurde erwartet, sich in diese Lügengenealogie einzureihen. Doch der Nachfahr widersetzte sich diesem Ansinn und machte seinen Vorfahren in Spiegelland den Prozess, den er auf den Bedeutungsebenen der Sprache führte. Schauplatz des in Spiegelland ausgetragenen Generationenkonflikts ist Dresden. In die Stadt an der Elbe kehrt Drawert in seinem neuen Roman Dresden, die zweite Zeit, nach mehr als 30 Jahren zurück, wobei er mit dem Romantitel auf die vergangene, erste, in Spiegelland aufgerufene Zeit Bezug nimmt. Anlass für seine Rückkehr in die Stadt, in die er 1967 zusammen mit seinen Eltern und den Brüdern Ludwig und André gezogen war, ist seine Ernennung zum Dresdner Stadtschreiber 2018. In einzelnen, mit Überschriften versehenen Kapiteln erinnert sich der Autor in Dresden, die andere Zeit, an Ereignisse aus der Zeit von vor 1989, wobei sich diese Erinnerungen mit Kommentaren und Kolumnen zum tagespolitischen Zeitgeschehen und mit soziologisch-philosophischen Einlassungen abwechseln. Drawert entfaltet kein chronologisch erzähltes Handlungsgeschehen, sondern kennzeichnend für das Buch sind ständige Perspektivwechsel, sodass Brüche den Erzählverlauf bestimmen. Die zur Sprache kommenden Themen sind vielfältig. Neben Familieninterna finden sich unter anderem Kommentare zur AfD, zum Dresdner Bilderstreit über die DDR-Kunst oder zu den Pegida-Demonstrationen. Nach Ansicht des Autors gehören diese scheinbar nicht zusammengehörenden Episoden in ihrer Unvereinbarkeit dennoch zueinander. Für ihn liegt der Vergleich mit Fotos nahe, die ungeordnet in einem Kasten aufbewahrt werden.
Die beliebige Folge von Motiv und Chronologie, das wilde Durcheinanderliegen von Bildern, die alle eine Geschichte erzählen, in deren Summe nichts zu einem Ganzen sich ordnet, ist die Ordnung. Es hat seinen Grund, dass ich nie, all diese vielen Jahre und Jahrzehnte hindurch, auch nur einmal Lust verspürt hätte, das ganze Bildgebäude so zusammenzusetzen, dass es einen Zusammenhang ergibt, ein Zeit- und Handlungsgerüst nach dem Muster, wann etwas war, wie und warum.
Doch diese Entscheidung hat ihren Preis, denn als Leser vermag man die Drawertsche Ordnung, die ja eine Unordnung ist, nur schwer zu durchschauen. Häufig fragt man sich, ob der Autor nicht besser beraten gewesen wäre, wenn er einige der von ihm kommentierten Bilder unkommentiert zur Seite gelegt hätte. Drawert aber scheint es mit Paul Valéry zu halten, für den die Rechenschaft, die er in seinen Texten gegenüber jedem einzelnen Wort zu geben weiß, mehr zählt als erzählerische Meisterschaft. Sprachlich ist Drawerts Dresden-Chronik sehr genau gearbeitet. Der Autor ist ein subtiler Erzähler. Ein Roman jedoch, wie es der Klappentext verspricht, ist dieser stark biografisch grundierte Essay, in dem fiktionale Erzählpassagen nur gelegentlich zu finden sind, nicht. Zentral ist die persönliche Lebenskrise des Autors, kommentiert aber werden auch die gegenwärtigen Krisenereignisse.
dass Drawers Rückkehr in die Stadt, in der er bis 1985 lebte, keinen glücklichen Verlauf nehmen wird, deutet sich bereits zu Beginn des Erzähltextes an.
Ich suche etwas, von dem ich nur weiß, dass es mir fehlt. So bin ich zurück nach Dresden gekommen, ein halbes Jahrhundert danach. Aber auch wenn ich meine Koffer auspacke, komme ich nicht an.
Die Wiederbegegnung mit Dresden lässt nur oberflächlich verheilte Wunden wieder aufbrechen. Drawert muss ganz offensichtlich über seine Leiterfahrungen schreiben, die aber, indem er sie beschreibt, nicht geringer, sondern größer werden. Da solche Erfahrungen in seiner Poetik zentral sind, wären Ratschläge zwecklos, doch nach den Leidensdruck minimierenden Alternativen zu suchen, denn solche Empfehlungen liefen im Endeffekt darauf hinaus, ihm nahezulegen, sein poetologisches Zentrum auszulöschen. Seine Rückkehr nach Dresden scheint an Masochismus zu grenzen, geschuldet aber ist sie dem Drang, ergründen zu wollen, was es mit der eigenen Herkunft auf sich hat. Während es in Spiegelland den Anschein hatte, Drawert wäre es gelungen, sich von seiner Familie zu separieren, ein notwendiger, Freiheit verheißender Schritt, so handelt Dresden die zweite Zeit davon, wie er den Kontakt zu den Seinen wieder aufnimmt. Das erweist sich als schwierig, denn der Vater etwa hat seinen Sohn über den Tod hinaus fest im Griff. Die Last der Familienschicksale, die er abgeworfen zu haben schien, bürdet er sich auf, und darüber hinaus sieht er sich mit den aktuellen Gegenwartsverwerfungen konfrontiert, die schwer auf ihm lasten. Dass er unter dieser Last zusammenbricht, denn nichts anderes als ein Zusammenbruch ist der geschilderte Sturz in Dresden, bei dem eine Sehne in seiner Schulter reißt, scheint nur folgerichtig zu sein. Als Symbol verweist die verletzte Schulter auf die Schieflage, in die Drawerts gesamte Lebensstatik geraten ist. Die damit einhergehenden Auswirkungen betreffen auch seine schriftstellerische Arbeit.
Ich habe Angst zu schreiben. Größer aber noch als die Angst zu schreiben, ist die Angst, nicht mehr zu schreiben oder nicht mehr schreiben zu können oder keinen Sinn darin zu entdecken, es weiterhin zu tun. Also schreibe ich weiter und nehme die Angst vor dem Text mit in den Text. Die Angst vor den falschen Sätzen, den falschen Bildern, eine Erinnerung, die trügt, die Angst, schuldig zu werden.
Drawert, der in dem neuen Text seinen Roman Spiegelland häufig erwähnt, kehrt nicht nur nach Dresden, sondern auch zu einem alten Thema zurück. Darin liegt eine gewisse Notwendigkeit. Damit einher aber geht ein narratives Problem, denn Drawerts Erzählen bewegt sich im Kreis. Nach der Entfernung von der Familie findet er nun zu ihr zurück. Doch wirklich gut ist nicht, wie es geworden ist. Drawert erinnert in Dresden die zweite Zeit an alte und er beschreibt eine neue Lebenskrise, wobei das Buch zugleich das Produkt dieser Krisen ist. Risse, die durch den Text gehen, erweisen sich als bedeutend. Aber anders als in Spiegelland gelingt es Drawert in Dresden die zweite Zeit zu selten, die eigene Krise vor dem Hintergrund aktueller Krisenbeobachtungen literarisch produktiv zu machen.
Das kritisiert Michael Opitz an Kurt Drawerts Buch Dresden, die zweite Zeit. Es ist bei C.H. Beck erschienen. Heute Abend kommt in der Lesezeit ausführlich ein Autor zu Wort, dessen Werk auch immer wieder um eine Stadt kreist, nicht um Dresden, aber um Berlin. Ulrich Pelzer lebt dort seit 1975 und verortet viele seiner Romane in der Hauptstadt. Pelzers Geschichten haben immer mit unserer Gegenwart zu tun und meist eine politische Dimension. Der aktuelle Roman, der im Februar bei Fischer erscheint, heißt »Das bist du« und es geht um eine Liebe auf den ersten Blick, die der Erzähler in den 80er Jahren in einer Berliner Bar erlebt. Ausgangspunkt für die Befragung nach den Anfängen, den Möglichkeiten, die diese Zeit bot. Mein Kollege Hubert Winkels hat mich mit Ulrich Pelzer über den Roman »Das bist du« gesprochen. Gespräch und eine erste Lesung daraus können Sie heute Abend ab 20.30 Uhr hier im Programm in der Lesezeit hören. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Forschung aktuell. Ein Thema darin, für die Suche nach Virusmutationen wollen Medizinlabore künftig mehr sequenzieren. Und warum die Neandertaler die besseren Handwerker waren, können Sie auch erfahren. Das war der Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Dina Netz. Einen guten Abend.